tragen. Wir haben gerade ein Lied gesungen, Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Als wir das so gesungen haben, dachte ich, es ist eigentlich ein Gebet. Lass uns selbstlos werden, richte unseren Sinn auf der ganzen Erde zu dem Bruder hin. Lass uns in der Stille vor Gott stehen. Und ich glaube, das ist mehr wichtig, als wir denken in unserer hektischen Alltagssituation. Und wir gehen heute in eine Großstadt. Die Großstadt der Antike, die neben Athen und neben Rom die Großstadt in der Antike war. Ephesus kennen wir in der Bibel von Apostelgeschichte 18 bis 21. Ephesus ist eine Stadt, die damals schon über 300.000 Einwohner hatte. Ephesus war eine Weltstadt, international, kulturell, sprachlich. Ephesus eine Handelsstadt, wo der Handel getrieben wurde von Ost nach West, von Nord nach Süd bis an die damaligen Grenzen der Möglichkeiten. Ephesus eine Stadt, die nun mit diesem groß international, wie ja auch Oberhausen ein Stück ist. Da gab es natürlich jetzt nicht nur die Urgesteine, die Ureinwohner und die, die Tradition kannten. Da gab es auch viele Menschen, die kamen dahin über Arbeit. Und jetzt kommen da unwahrscheinlich viele Kulturen zusammen in dieser kommunalen, sozialen und Wirtschaftswelt damals. Und die Religion war nicht gering in Ephesus. Nicht Christus, aber hoffnungslos religiöse Leute. Aus der ganzen Religion wurde ein Geschäft gemacht. Und da war eines der sieben Weltwunder der antiken Welt damals, nämlich der Tempel der Diana von Ephesus. Und die Leute sind gekommen und gegangen, und wo immer sie in Ephesus ihren Besuch machten, wann immer sie dort waren, es gab die Möglichkeit, ein wunderschönes Souvenir von dieser Göttin der Diana von Ephesus mitzunehmen. Somit kam diese Religionsvorstellung der Epheser weit über Epheser Grenzen hinaus. Es wurde in der damaligen Welt bekannt. Diese Diana von Ephesus, sie sollte Schutz sein, eine Schutzpatronin. Und da drin lebten diese Leute in der Alltagssituation der Hektik. Und da kam der Paulus hin. Der Paulus kam nach Ephesus nicht als Erster. Da war schon der Apollos. Der Apollos, der kam dahin und hat evangelisiert. Er hat wohl seine Bibelausbildung damals in der Ausbildungsstätte Alexandrien gemacht. Und der hat so richtig die Leute mal, nicht Religion ist es, aber hin zu Christus. Und da war ein Ehepaar, das saß auch unter dieser Wortverkündigung und merkte, dass dieser Apollos noch ein Stück, ja, nicht so ganz alles richtig drauf hatte. Denn dieses Ehepaar war mit dem Missiologen Paulus unterwegs gewesen. Sie hatten den gleichen Beruf, das war Aquila und Priscilla. Und wisst ihr, die haben etwas total Gutes gemacht. Die hörten das alles an und haben dann aber nicht in der Stadt posaunt über diesen Evangelisten, der noch eine bisschen Schieflage hat, mit der Taufe des Heiligen Geistes und solche Dinge, die der Paulus dann hinterher eingerenkt hat. Sie luden ihn ein zum Essen. Und da, ja, er war bei ihnen zu Hause, Gastfreundschaft war ja etwas ganz Großes. Und sie besprachen diese Dinge miteinander hinter ihren eigenen vier Wänden. Und gaben dann diesem Apollos sogar noch ein Empfehlungsschreiben, mit als der Weiterreiste auf seinen Evangelisationsreisen. Wisst ihr, das ist das Erste, was ich so denke, was ganz großartig war in Ephesus. Bei all dem Trubel und alles, was war, da gibt's ein Ehepaar, die hören gut zu und die helfen zurecht. Die sind ein Stück Geländer rechts und links. Ich wünsche, wir haben viele solche Menschen, die einander Geländer sind und nicht Stolpersteine werden. Zu den Stolpersteinen, die schon da sind. Und interessant, dann kommt der Paulus auch nach Ephesus und das, was so angestoßen wurde durch diesen Apollos, da hat er den Faden weitergezogen und war 2 Jahre in Ephesus. Könnt ihr euch vorstellen, 2 Jahre Gemeindebibelschule in Ephesus. 2 Jahre lang hat dieser Paulus in diesem Ephesus gewirkt, um diesen Menschen, die so hoffnungslos religiös waren, wirklich zurechtzuhelfen. Und was da alles war in diesem Ephesus, auch während diesen 2 Jahren, da gab es Leute, die sind irgendwo geistlich angehaucht, plötzlich auf die Idee gekommen, den Paulus nachzuäffen und auch Gutes zu tun und Menschen Hand auflegen, gesund machen. Und die Geister in diesen Menschen, die sie gewinnen wollten mit ihren eigenen Kräften und Vorstellungen, die haben sie so geprügelt, dass die nackt davon gelaufen sind. Diese Männer, die nachäffen wollten, mussten fliehen. Sie wurden geschlagen von diesen Geistern, von diesen Mächten. Wisst ihr, wir denken manches Mal, das ist alles so nur so ein bisschen Hokuspokus. Nee, der Widersacher hat schon seine Leute. Das lesen wir auch sehr deutlich, wie es Paulus in Epheser Kapitel 6 nochmal klar schildert. Wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, aber mit den Mächtigen und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Und mal so ganz nebenher, ich bin so dankbar, dass ich nicht alles sehe, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Wir würden das gar nicht aushalten. Das war eine Sache, die da passiert ist in Ephesus. Aber dieses, den Jesus Christus zu verkündigen, hat in dieser Weltstadt, in dieser hoffnungslos in Religiosität versunkenen Stadt, etwas bewirkt. Da ist etwas entstanden. Da ist Gemeinde entstanden. Da sind Menschen von jüdischer Herkunft, von griechischer Herkunft, von allen möglichen Ecken und Enden mit Mystik und Gnostik, wo der Mensch ja denkt, ich bin ja grundsätzlich als Mensch gut, ich muss mich nur anstrengen. Ja, grenzt ein bisschen an buddhistische Denkweise. Und da ist diese Gemeinde entstanden und da haben Menschen umgekehrt. Sie sind nicht weitergelaufen, wie sie bisher liefen. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, wie diese Epheser wirklich eine große Wende erlebt haben. Und wie diese Epheser agiert haben. Ich lese euch das direkt vor. Kapitel 19, Vers 18 folgende. Das aber wurde allen bekannt, also dass die Nachäffer nichts hinkriegten. Ja? Juden und Griechen, Furcht überfiel sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde gepredigt und hochgelobt. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Sie taten Buße. Sie bekannten, was sie getan hatten. Sie brachten ihre Schuld vor Gott. Sie sagten Ja zu Jesus, aber wollten nicht diesen Sündenrucksack im Herzen, im Denken und auf dem Rücken behalten, sondern sie verkündeten, sie sagten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauber getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Ich habe mal nachgeschaut, was das heute wäre. Das sind über 20.000 Euro. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie viel Bücher du kaufen kannst für 20.000 Euro. Und das war alles in dieser Großstadt. Das war alles da drin. Hinter den Türen. Für viele nicht so klar, aber die Praktizierenden hatten keine Freude mehr dran. Sie kamen jetzt heraus aus diesem Ich muss was tun, um meine Götter zu besänftigen, gut zu stimmen. Sie kommen jetzt und nehmen dieses Geschenk der Erlösung durch Jesus Christus an. Und da heißt es dann, so breitete sich das Wort durch die Kraft des Herrn aus und wurde mächtig. Das muss man sich mal vorstellen. Und wisst ihr, diese Stadt hat Fahnenträger Gottes zusammengewürfelt aus allen möglichen Kulturen, Denkweisen, religiösen Richtungen, Formen und Prägungen. Und jetzt muss da eine Gemeinde mit diesen unterschiedlichen Leuten an einem Platz zusammen sein. Und sie dürfen, egal wo sie herkommen, egal welche Form sie bisher als ihre und die richtige hatten, sie dürfen all das hinten anstellen und dürfen jetzt lernen, diesen Gott, der die Brücke schon gleich nach dem Sündenfall angekündigt hat, ich werde einen senden, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Gott sah, dass seine Menschen es nicht schafften, und Gott sah die Epheser, und Gott ließ sich herab, neigte sich herab, der große, allmächtige, der immer ist, der ist und sein wird, der er sein wird, kommt zu den Ephesern, kommt zu mir und dir. Ist uns das eigentlich bewusst, was wir für privilegierte Leute sind? Und dieser Gott, er ist der Gründer dieser Gemeinde in Ephesus und des Leibes Christi global. Ich habe heute Morgen im Gebet sagen müssen, Herr, und wo heute schon Gottesdienst gefeiert wurde, weil manche sind uns ja 10 und mehr Stunden voraus, und da, wo noch gefeiert wird, Herr, da lass Menschen ihre Gedanken und Augen an dir haften haben, der du die Gemeinde gegründet hast. Und dieser Paulus, der, wie ich gerade das ein bisschen beschrieben habe, weiterzog, er kam ins Gefängnis nach Caesarea, er kam weiter bis nach Rom ins Gefängnis. Er hatte die Fußfesseln der damaligen Zeit, nämlich die Soldaten immer um ihn. Er war nie allein, nie frei und hat mit ganz vielen Menschen Kontakt gehabt. Und ich wollte mal manchmal gerne wissen, was diese ganzen Soldaten alle gelernt haben von ihm, aber da steht halt nichts in der Bibel. Aber er schrieb Briefe und er schrieb an die Epheser und er hat diesen Brief sehr systematisch aufgebaut. Es sind 2 Teile, Epheser Kapitel 1 bis 3, da geht es um die theologische, geistliche Seite, und in Kapitel 4 bis 6, da geht es, wie lebe ich als Christ in dieser meiner Welt, da wo ich bin, und da in Ephesus in erster Linie, wo der Brief hin adressiert war. Also, und durch Gottes Gnade dürfen diese Epheser gemeinsam weiterlaufen zum Ziel. Egal, wo sie herkommen, egal, wie die Vergangenheit war. Und er gibt ihnen in diesen Versen, die ich jetzt lese, in Epheser 4, Vers 7 und dann 11 bis 16, vier Anweisungen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und warum hat er das gemacht? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind irgendeiner Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Also, eine klare Anleitung gibt er Ihnen. Das Erste, was er Ihnen sagt oder was er Ihnen gibt, sind klare Vorgaben. Also, ihr seid nicht jetzt diese Gemeinde, die da halt irgendwie miteinander wurschtelt. Nein, es hat eine klare Strategie auch gegeben, nämlich, das sind Menschen, die sind berufen und die sind dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Also, das Grundstück, der Grund, wo ihr drauf seid, als Fahnenträger Gottes, ihr Epheser, das ist jetzt eure Stadt und die Welt, in der ihr lebt, und ihr seid nicht zum Selbstzweck hier und ihr kriegt Handwerker an die Hand. Ihr kriegt Leute an die Hand, die das helfen regeln, ja, die helfen, dass der Bau wächst. Aber manchmal ist es nun mal leider so, wie in jener Geschichte. Da kam nämlich eines Morgens, lange bevor der Zimmermann in seine Werkstatt kam, die Mannschaft der ganzen Handwerker zusammen, nämlich die ganzen Werkzeuge, und die kamen, um eine Konferenz abzuhalten, um irgendwann mal jetzt die Probleme zu beenden, die da waren. Und die Werkzeuge beschlossen nun, dass der Bruder Hammer zuerst nach vorne gehen sollte. Dann informierte ihn die Konferenz, dass er einfach immer zu laut sei und deshalb die Werkstatt zu verlassen habe. Aber, sagte der Hammer, wenn ich gehen soll, dann kann der Meißel auch gehen, denn er tut einen so unauffälligen Job, dass man ihn sowieso nicht vermissen würde. Dann stand Bruder Meißel auf und sprach, wenn ich gehen soll, dann muss der Bruder Schraube aber ebenso gehen, denn was sollen wir uns weiter plagen mit so vielen Umdrehungen, um ihn überhaupt mal einen Platz zu kriegen? Und der Bruder Schraube erwiderte, wenn ich das tun soll, ich kann gehen, aber ich möchte doch noch sagen, dass der Bruder Hobel ebenfalls fort muss, denn seine Arbeit ist einfach nur oberflächlich, es ist keine Tiefe in seiner Arbeit. Und der Bruder Hobel sagte daraufhin, nun, dann wird wohl Bruder Meterstab auch gehen müssen, denn was er immer nur tut, ist Maß an andere anlegen und er tut so, als ob er der Einzige wäre, der immer das rechte Maß hat. Und der Bruder Meterstab beschwerte sich nun gegen das Schmirgelpapier und sagte, es ist mir ja alles egal, aber ich muss schon feststellen, dass Bruder Schmirgelpapier rauer ist, als er sein sollte und wo immer er hinkommt, gibt's nur Reibereien. Und der Bruder Schmirgelpapier erhob sich nun gelassen und sagt, nun ja, ich kann Platz machen für andere, aber ich möchte doch noch bemerken, dass ich euch etwas voraus habe. Ihr könnt euch nämlich richtig anstrengen, um jemanden zu finden, der das raue Holz schleift und vorbereitet, um dann den Lack drüber streichen zu können. Mitten in diese Diskussion hinein kommt der Zimmermann aus Nazareth. Früher als erwartet. Er kam, um sein Tagewerk zu vollbringen. Zuerst zog er sich eine Schürze an, dann ging er hinüber zur Werkbank und begann, einen Schreibtisch anzufertigen. Er benötigte dazu die Schraube, den Meißel, das Schmirgelpapier, die Säge, den Hammer, den Hobel und alle Werkzeuge, und am Ende des Tages stand der Schreibtisch fertig da. Da hielt es Bruders Säge nicht mehr aus. Er stand jetzt auf und sagte, ich habe es jetzt kapiert. Wir alle sind, wie wir hier sind, Mitarbeiter Gottes. Um diesen Schreibtisch zu fertigen, brauchte der Meister alle. Nicht jeden am gleichen Platz, aber alle. Und wir hatten gestern unsere Jahressitzung in der Gemeinde in Bochum. Und ich freute mich, wie unterschiedlich wir da alle gestrickt sind und jeder darf was tun, der eine mit den Kindern, der andere mit den Senioren, der andere darf die Dachrinnen putzen und der Übernächste darf die Seelsorgearbeit unterstützen und dann gibt es welche, die predigen und welche, die Leute nachgehen, die Hirten sind und. Wir sind längst keine perfekte Gemeinde. Die werden wir nicht finden auf dieser Welt. Und jetzt hat auch der Paulus klar geschrieben, auch aus dem Gefängnis in Rom, ihr lieben Epheser, ihr kriegt diese Leute an die Seite, ihr kriegt Mitarbeiter, die Handwerker, die mit anpacken, damit etwas passiert, damit da was wächst. Also nicht nur klare Vorgaben, wer was da auch an Verantwortung hat, sondern das hat ein Ziel. Der Auftrag, der daraus erwächst, ist, die Gemeinde fit zu machen für Gott und fit zu machen für diese Welt. Jede Gabe dient nicht zum Selbstzweck. Alles, was Gott mir gegeben hat, ist eigentlich das, was er will, was ich einsetzen darf für andere. Und wisst ihr, das fängt ja sowas mit manchmal kleinen Dingen an. Gestern fragte mich dann der Walter Matzko, kannst du mir diese und diese Telefonnummern schicken für die Leute, die ich da anfragen soll, wegen Gemeindefreizeit und so weiter. Ja gut, da setzte ich mich hin und sagte ihm natürlich alles, was ich denke, was er noch finden kann und wen er fragen kann. Ja, da sitzt du eine halbe Stunde, eine Stunde. Aber wisst ihr, alles, was Gott uns gibt, wir dürfen einander zuarbeiten. Und das ist eigentlich, was der Paulus denen in Ephesus sagen will in seinem Brief, einander zuarbeiten. Dass nämlich die Heiligen zugerüstet werden, Vers 12, ja. Diese ganzen Aufgaben der Gemeindeleiter und Leute, die da mitschaffen und alle, die egal was tun, ist mit dem klaren Ziel einmal die Zurüstung der Heiligen, dass sie noch mehr Appetit und Hunger kriegen, das Wort zu studieren. Denkt mal an einen Josua, der 22 Jahre neben Mose herlief. Er kriegte von Gott die Stafette in die Hand und kriegte als erstes gesagt, sei mutig und stark, denn du hast mein Wort. Paulus möchte Ihnen sagen, diese ganzen Aufgaben, die Heiligen zurüsten, damit sie mehr wissen, was da drin steht in dem Buch, was Gott gegeben hat, dass sie nicht plötzlich ihre eigenen Normen wichtiger nehmen als die, die Gott ihnen gegeben hat. Denkt mal dran, die Wurzeln in Christus. So wie wir Reben am Weinstock sind, wir nicht aus uns, aber aus Christus. Und das muss geübt werden. Und da sind wir ja manchmal so empfindlich. Da sagte doch mir gestern eine, also Gretel, was du da immer in der Küche ablegst und was da wochenlang rumliegt, das ist ja auch nicht gerade fein. Jetzt kann ich mich ja darüber ärgern oder kann sagen, ist doch gut, die hat ja nichts anderes als die Wahrheit gesagt und ich darf mich jetzt da ändern. Auch wenn ich nicht immer da sein kann, dann muss ich trotzdem die Dinge nicht da ablegen, ich kann einen besseren Weg finden. Wie gehst du mit um mit solchen Banalitäten? Was ist nicht oft mit solchen Banalitäten schon alles passiert? Und ich habe heute Morgen nochmal gesagt, Herr, ich danke dir, dass die Birgit mir das so gesagt hat, und zwar in der ganzen großen Runde der Versammlung. Denn es hat ja jeder meinen Kram da gesehen, was ich da manchmal ablege. Wisst ihr, so fängt es ja an. Und diese Zurüstung der Heiligen, dass wir einander helfen, dass wir es besser machen. Es gibt natürlich weit größere Dinge, aber das war gerade von gestern. Und dann sagt er das Nächste, nicht nur, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Selbstzweck, dass sie selber gestopft werden mit geistlichen Nahrungsmitteln. Nein, das, was sie kriegen, was da reingefüllt wird, das ist zum Werk des Dienstes. Und ich sage ja immer, es gibt ja jeder nur raus, was er drin hat. Was haben wir eingefüllt? Was ist, womit wir uns geistlich füttern? Und Paulus geht noch ein Stück weiter. Er sagt, es dient zum Aufbau des Leibes Christi. Also, klare Vorgaben. Und diese klaren Vorgaben, die den Aposteln und den Mitarbeitern gegeben sind, die sind, damit die Gemeinde fit wird und damit die Heiligen zugerüstet werden, damit wir dienstfähiger werden, damit unser Glaube alltagsfähig gelebt werden kann und damit der Leib Christi wachsen kann. Ich habe noch nie erlebt, dass meine rechte Hand sich geärgert hat über meine linke. Wenn aber die linke nicht richtig kann, was passiert dann? Dann hilft die rechte. Und wenn ihr Ischias-Schmerzen habt und nicht hochkommt, dann helfen alle Glieder mit, damit du aus dem Bett kommst. Damit du vom Stuhl hochkommst. Und das ist das, was Gott durch den Paulus den Ephesern sagt. Wisst ihr, durch diese Liebe Christi, die wir kriegen, durchs Bibellesen und durch die Gottesdienste und durch vieles, was uns auch andere Gutes tun, das ist, dass wir auch wachsen dürfen in der Liebe zueinander und wiederum miteinander wachsen dürfen in der Liebe zu denen, die Jesus nicht kennen, dort in Ephesus und hier bei uns. Und es hilft uns, uns gemeinsam auf den Weg zu machen zu ihnen hin. Es ist nur die Frage, lasse ich die Liebe Christi zu? Wisst ihr, dieses Ephesus, was da angeschrieben wurde, von denen lesen wir auch in Offenbarung 2. Und es ist erstaunlich, was die alles an Gutem haben, was Jesus da aufzählt. Er sagt ihnen großartige Dinge. Ich kenne deine Werke, deine Mühsal, deine Geduld und weiß, dass du die Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Aposteln und sind es doch nicht. Und hast sie als Lügner empfunden. Du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Also das sind doch lauter großartige Dinge, die Jesus dieser Gemeinde sagt. Und dann kommt ein Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und ich habe nur mal nachgelesen, die ganzen 7 Gemeinden, egal was die jetzt an Gutem und an Dingen, die zu verändern sind, hatten, allen 7 hat Jesus einen Satz gesagt: Wer überwindet, dem will ich geben. Wer überwindet all dieses, was nicht so perfekt ist, all dieses, was schwierig ist, wer überwindet? Denk mal dran, diese kleine Gemeinde in Philadelphia, da sagt doch Jesus, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort behalten und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und ich will dir eine Tür auftun, die keiner schließen kann. So, mach mal eine Tür zu, die der Herr auftut. Da kannst du aber lang arbeiten. Wie viele Menschen versuchen, das Wort Gottes klein zu kriegen, aber es läuft um die Welt. Unter schlimmsten Situationen oft. Deshalb nicht nur klare Vorgaben und nicht nur um Gemeinde fit zu machen, schreibt der Paulus, sondern er schreibt auch von einem klaren Ziel, nämlich die Fülle Christi, dass der Leib Christi vollkommen wird, Schritt für Schritt. Wir dürfen da mittun. Und die Einheit, und was wir schon in der Lesung gehört haben, in Kapitel 4, Vers 3, und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Bevor der Paulus alles mögliche andere aufzählt, Kapitel 4 bis 6, sagt er das. Und wisst ihr, daran muss jeder von uns ackern. Da ist keiner fertig, also ich nicht. Und jetzt das klare Ziel, der Leib Christi soll vollständig aufgebaut werden. Das Ziel ist also, dass Menschen versöhnt werden mit Gott. Das Ziel ist, dass wir selber wachsen im Glauben. Das Ziel ist, dass die Welt erkennt, wer in Ephesus verändern kann. Das ist der, der gesandt wurde, Jesus Christus. Er sortierte aus, wer echte und unechte sind. Die Nachäffer wurden gründlich aussortiert. Er sortierte aus, dass im Denken plötzlich die Zauberbücher nicht mehr wichtig sind. Das ganze Yoga und Esoterik und alles das Theaterstück, was wir ja bis heute haben. Und wir meinen, es sei der Weg, und es wächst und gedeiht und es wird ein Wirtschaftsunternehmen besonderer Güte, das Ganze, was da läuft. Und wo werden Menschen hingeführt? Nicht zur vollen Erlösung in Christus. Und deshalb, ihr Epheser, macht euch frei. Und ich muss mich fragen, lasse ich mich da hineinnehmen? Lasse ich mich von Gott führen, vom Heiligen Geist an meinem Platz leiten? Oder bin ich mit meinem Dasein sowieso eingeschnürte Mädchenfüße in China früher? Die konnten ja ihr Leben lang nicht richtig laufen. Und es war die Missionarin Gladys Elwart, die bis zur Regierung vortrang, dass dieses Theater aufhörte mit diesen Füßen der kleinen Mädchen einbinden, dass die nämlich laufen und vernünftig was tun konnten. Und so ist es manchmal, unsere Seele ist manchmal eingeschnürt und ich glaube, wir müssen diese Fesseln und manche eigene Vorstellungen über Bord werfen und das mussten auch diese Leute tun in der ersten Gemeinde. Denkt mal dran, da kamen dann eines Tages die Leute zu einer großen Konferenz zusammen, könnt ihr lesen, Apostelgeschichte 15, und die haben ein ganzes Kapitel verwendet, um Missionare und Älteste und Apostel und Mitarbeiter, sie kamen zusammen und haben diskutiert über, was ist wichtig und was ist unwichtig für unsere im neuen Kontext der Gemeinde Jesu, raus aus dem Judentum, was ist wichtig. Und es ist ja für mich höchst erstaunlich, was die dann in einem Brief verfasst haben und einer Delegation mitgegeben haben. Und die sollten es dann an die ganzen Gemeinde, nicht nur an die Epheser, weitergeben. Und das war: Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfer, vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davon bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Alles, was sie da an was zu tun und nicht zu tun ist, reingebracht haben in diese Konferenz, das war das, was sie dann mitgenommen haben und in den Gemeinden erzählt haben. Aber die ganze geistliche Linie muss klar sein. Die erste Liebe zu Jesus und das Aufbauen der Gemeinde, dass die Heiligen zugerüstet werden, dass sie dienstfähig werden, dass sie nicht Babys bleiben im Glauben, dass sie nicht nur am Sonntag die Predigt hören, sondern was sie in der Bibel lesen, lesen jeden Tag, dass sie es umsetzen an ihrem Platz. Und deshalb die Gemeinde Jesu in der Einheit der ersten Liebe und das Band des Friedens bindet alles zusammen. So sollen sie unterwegs sein. Wir haben eine Jahreslosung dieses Jahr. Jage nach dem Frieden. Da hängt doch, ja. Suche Frieden und jage ihm nach. Frieden kann keiner schaffen. Den hat Gott geschaffen in Jesus Christus, den Frieden. Der Friedefürst kam. Aber jetzt muss ich, ob ich in Ephesus oder in Gelsenkirchen oder Oberhausen lebe, diesem nachjagen und diesen Frieden suchen. Bei allem, wo mich so vieles anders frequenzieren und navigieren will. Und deshalb, wenn wir das mal heute so mit uns mitnehmen, das Gemeindebild Gottes, der Leib Christi, können wir nachher da hinten auf dem Stuhl liegen, mitnehmen, ein Leib mit vielen Menschen drin und die Geschichte, die ich vorgelesen habe, ist auch dabei. Gottes Gemeindebild ist, dass alle miteinander Muskel, Sehnen, Bänder und so weiter sind, die ganzen Gelenke werden zusammengehalten. Wir Christen dürfen der Mörtel im Bauwerk Gottes sein. Und jeder hat ein Maß an Kraft. Gestern sagte mir eine 82-Jährige am Rollator laufend, so am Telefon von Bad Bevensen: Weißt du, Gretel, ich wollte so vieles tun und kann es nicht mehr. Und dann sagte ich ihr, sie müsse nicht mehr tun, als ihre Kräfte erlauben. Machen Sie sich nicht einen unnötigen Stress, aber sind Sie treu in dem, wo Sie drinstehen, was Sie können, und bleiben Sie fest im Glauben und in der Liebe zu Christus und zu Ihren Menschen drumherum. Also, Gemeinde Jesu, damit die Welt Jesus findet, in der Antike, damals und heute. Wir alle dürfen Glieder am Leib Christi sein. Wir alle sind Mitarbeiter Gottes. Und wenn wir so zusammenarbeiten, wie es der Master von Nazareth, Jesus Christus, gemacht hat in der Geschichte, er braucht alle. Hammer, Säge, Meißel, alles. Und deshalb, die Aufgaben, die sind uns gegeben, und wir dürfen mit diesen Aufgaben Gemeinde bauen, mit dem klaren Ziel, der Leib Christi vollständig und alles zur Ehre Gottes, dass die Welt Frieden erhält. Amen.